Und ich lese hier Jakobus Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Jakobus Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Hier sagt Jakobus: Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und prächtigem Kleide, es käme aber auch ein Armer in einem unsauberen Kleide, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der das prächtige Kleid trägt, und zu ihm sagen: Setze du dich hier an diesen Platz. Zum Armen aber sprechet ihr: Bleibe du dort stehen oder setze dich unter meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede untereinander machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Höret, meine lieben Brüder, hat nicht Gott diejenigen erwählt, die in den Augen der Welt arm sind, dass sie reich im Glauben und Erben des Reiches würden, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch vergewaltigen, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern nicht sie den schönen Namen, der euch beigelegt worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllet, nach dem Schriftwort: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr wohl. Wenn ihr aber die Person anseht, so tut ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Gebot fehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher sagt, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht ist unbarmherzig gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber rühmt sich wider das Gericht. Unser heutiges Thema heißt: Mach keinen Unterschied. Mach keinen Unterschied. Und ganz speziell geht es hier um Arm und Reich. Und Arm und Reich ist ja auch inzwischen in unserem wohlhabenden Deutschland ein großes Thema geworden. Inzwischen ist es ein ganz großer gesellschaftlicher Brennpunkt geworden, Arm und Reich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Thema auch in den nächsten Jahren unser Land in Atem halten wird. Denn die Schere zwischen Arm und Reich, die geht ja immer weiter auseinander. Sie driftet beständig auseinander. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen werden immer reicher. Das ist so die allgemeine Entwicklung. Inzwischen ist es sogar bewiesen, dass sogar arme Kinder bereits in der Grundschule Nachteile einstecken müssen oder sogar deswegen benachteiligt werden. Oftmals werden sogar aus niedrigen sozialen Schichten die Schüler auf weniger weiterführende Schulen empfohlen. Und dabei soll es allgemein gar nicht zuerst um die Schulleistungen gehen, sondern vielmehr um die soziale Herkunft der Kinder. Man fragt sich, ist das möglich in Deutschland? Aber Sachberichte bestätigen das. Oder denken wir mal daran, wie schwer sich zum Beispiel ein Hartz-IV-Empfänger tut, eine Wohnung anzumieten. Inzwischen spricht man auch bereits von Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, besonders auch in Großstädten wie München und anderen. Wenn wir heute in Kapitel 2 von dem Brief des Jakobus schauen, so erkennen wir, dass auch Jakobus genau dieses aktuelle Thema aufgreift: Arm und Reich. Dem Jakobus geht es aber nicht um gesellschaftliche Entwicklungen oder wie sich die Schere auseinanderklafft in unserer Gesellschaft, nein. Ihm geht es zuerst darum, wie man mit solchen Menschen innerhalb der Gemeinde umgeht. Also nicht die gesellschaftliche Entwicklung ist unser Thema, sondern wie sieht es innerhalb der Gemeinde aus. Es geht ihm darum, wie geht die Gemeinde mit armen oder auch mit reichen Menschen um? Wie soll sie damit umgehen? Versetzen wir uns zuerst mal in diese Situation, die uns Jakobus hier beschreibt. Erstens, die Situation in der Gemeinde. Jakobus stellt uns folgende Situation vor Augen. Er zeigt uns einen Gottesdienstbesucher auf, der in einem prächtigen Gewand in den Gottesdienst kommt. Ja, wir haben heute in Europa keine Gewänder, müssen uns da das etwas orientalischer vorstellen. Aber stellen wir uns heute mal jemanden vor, der mit einem tollen Luxusauto vor die Gemeinde fährt, kommt auf einmal an Rolls-Royce gefahren oder ein Ferrari oder ein Porsche. Könnte natürlich auch eine höhere Klasse von BMW, Audi oder Daimler sein. Und dieser Mann kommt da rein mit Markenkleidung. Man sieht, das ist schon was super gekleidet. Im Winter womöglich mit einem entsprechend ansehnlichen, teuren Mantel. Man sieht, das ist also nichts ganz Normales. Oder einen Markenanzug, entsprechend auch gestylt. Heute spricht man ja von dem guten Outfit. Er hat ein entsprechendes Outfit, das heißt, er ist entsprechend gestylt, ist entsprechend gekleidet, er gibt sich entsprechend. Er hat einfach ein entsprechendes Äußeres, auf das quasi die Welt direkt ansprechen würde. Und wenn das alles nicht zu sehr übertrieben ist, dass man denkt, ja, das ist so und so ein komischer Macho oder sowas, dann denken manche vielleicht schon auch insgeheim, vielleicht sogar auch ich, oh, was ist das für ein imposanter Mensch? Dann hört man noch, dass dieser Mann vielleicht sogar Chef einer größeren Firma ist. Wow, wohlhabend, sehr vermögend. Oder er ist ein hoher Angestellter von irgendeiner Firma mit hohen Funktionen. Vielleicht hat er irgendwo die Prokura oder sonst was. Ich persönlich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir vor einigen Jahren einen Bruder bei uns in der Gemeinde hatten, wo wir noch drüben waren, der einige Zeit bei der Nationalfußballmannschaft in Portugal gespielt hatte. Wow. Da habe ich auch gedacht, das ist ja interessant, dass wir so jemanden in unserer kleinen Gemeinde haben dürfen. Naja, zunächst war es mal was Erfreuliches. Oder denkt doch mal darüber nach, wie das jetzt heute wäre, wenn heute ein Spieler vom FC Bayern München hier bei uns im Gottesdienst erscheinen würde. Du hättest den jetzt die ganze Zeit in den Medien gesehen, irgendwo im Fernseher, wer Fußball interessiert ist, und jetzt taucht er hier im Gottesdienst auf. Möchte einfach mal in unserem Gottesdienst teilnehmen. Ich würde ihn vielleicht gar nicht erkennen, aber andere schon. In eine ähnliche Situation führt uns hier Jakobus in diesem Text hinein. Jakobus spricht seine Zuhörer als liebe Brüder an. Er spricht als liebe Brüder zu Brüdern im Herrn Jesus. Natürlich sind ja auch die Schwestern mit einbezogen. Jakobus sagt in Vers 1, meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn, der Herrlichkeit Jesus Christus, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und prächtigem Kleide, es käme aber auch ein Armer in einem unsauberen Kleide, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der das prächtige Kleid trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier an diesen Platz. Zum Armen aber sprechet ihr, bleib du dort stehen oder setze dich unter meinen Fußschemel. Vers 4, würdet ihr da nicht Unterschiede untereinander machen? Und nach verwerflichen Grundsätzen richten. In einer größeren Gemeinde, da könnte sich die Sache etwa so abspielen, so wie es William MacDonald in seinem Kommentar weitergibt. Ein etablierter Herr in modischer Kleidung und teuren Goldringen an den Fingern ist soeben angekommen. Ich meine, bei uns ist es eigentlich gar nicht so bekannt, dass Männer Ringe tragen, dass sie Goldringe haben. Vielleicht ist es in Amerika ein bisschen anders. Oder damals zumindest im Orient war das scheinbar so. Jedenfalls, William MacDonald gibt es so weiter. Und der Platz an Weiser der Gemeinde, in Amerika gibt es eine viel größere Gemeinden, der verbeugt sich vor diesem Mann, dient ihm und begleitet ihn dann den bemerkenswerten Besucher an einen besonderen Platz nach vorne. Also er geleitet ihn schön nach vorne vor der ganzen Gemeinde. Und als dieser Platzanweiser zur Tür zurückkommt, sieht er, dass ein weiterer Besucher angekommen ist. Diesmal ist es ein armer Mann in bescheidener Kleidung. Der Platzanweiser versucht der Gemeinde diesen ärmlichen Blick zu ersparen, indem er den Mann bittet, doch hinten im Raum stehen zu bleiben oder sich gar auf den Boden zu setzen. William MacDonald sagt dazu, das scheint unglaublich, dass es Leute gibt, die so handeln. Wir würden uns wünschen, dass diese Geschichte überzogen ist. Aber wenn wir in unser eigenes Herz hineinschauen, dann sehen wir, dass wir nur zu oft diese künstlichen Klassenunterschiede bei uns selbst machen und so zu Richtern mit bösen Gedanken geworden sind.
Soweit Sir William MacDonald.
Natürlich wissen wir, dass es in manchen Gemeinden sehr, sehr schwierig sein kann. Denken wir nun mal an die verschiedenen Nationalitäten, die auch in einer Gemeinde zusammenkommen können. Auch hier in München gibt es internationale Gemeinden, da wird allermeist nur Englisch gesprochen oder gepredigt, aber da kommen viele Nationen zusammen. Das ist oft ein großes Problem, diese Kulturen unter einen Hut zu bringen. Oder gerade auch in den USA war es lange Zeit, ja wohl sogar bis heute, ein Problem zwischen Schwarzen und Weißen. Und wenn die Menschen schon gläubig geworden sind. Man sollte es nicht für möglich halten, dass sogar schon schwarze Gläubige aus Gemeinden von Weißen verbannt worden sind. Können wir uns das vorstellen? Wohl sehr schwer. Oder es wurde ihnen auf andere Weise deutlich gemacht, dass sie eben hier bei der weißen Gemeinde nicht willkommen sind. Oder es gab schon jüdische Menschen, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind und sie wurden nicht immer von Herzen in die Gemeinden aufgenommen. Sehr erschreckend. Sicherlich sind auch wir uns völlig einig, dass es auf dem Gebiet der Einheimischen und Ausländern oftmals wirklich Schwierigkeiten geben kann. Große kulturelle Unterschiede. Ich wüsste auch nicht, wie wir manchmal damit umgehen würden, wenn hier verschiedene Nationen da wären. Wenn hier noch Afrikaner wären, wenn noch Türken da wären oder Asiaten, Chinesen oder andere. Also es wäre nicht immer ganz einfach. Und die größte Hürde ist natürlich zuerst mal die Sprache. Wie verständigt man sich miteinander? Ich habe von anderen Gemeinden gehört, dass da derzeit, wo so viele Flüchtlinge jetzt in Deutschland sind, da sind 2 oder 3 Leute in den Gemeinden, die wieder den Flüchtlingen dolmetschen. 2, 3 verschiedene Sprachen, die verdolmetscht werden, wo die Predigt auf diese Weise weitergegeben wird. Da wird hin immer geflüstert auf irgendeiner anderen Sprache. Das ist nicht einfach. Jedoch müssen wir uns gleich zu Beginn dieses Themas jetzt daran erinnern, dass für uns eben nicht menschliche, sondern göttliche Maßstäbe verbindlich sind. Nach menschlichem Ermessen denkt man, ja, das ist ja unmöglich und wir sind froh, wenn wir so als deutsch sprechende Leute unter uns sind. Aber das ist nicht richtig. Für uns gelten göttliche Maßstäbe und keine menschlichen. Und wir sind dazu verpflichtet, dem Wort Gottes und den göttlichen Prinzipien treu zu bleiben. Und unsere Pflicht ist es eben, das zu leben, was uns Gottes Wort sagt. Nicht nur Hörer, sondern Täter sein. Nämlich, dass mir derjenige Bruder und Schwester ist, der durch das kostbare Blut des Sohnes Gottes erkauft und errettet worden ist. Der ist mir Bruder und Schwester. Und das ohne Ansehen der Person. Nicht, ob er jetzt ein freier Baptist ist oder nicht. Ohne Ansehen der Person. Klassifizierung und Parteilichkeit verträgt sich nämlich nicht mit christlichem Glauben. Wer Kind Gottes ist, wohin gehört der? Der gehört zum Hause des lebendigen Gottes, welches die Gemeinde ist. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Jakobus stellt uns also hier die Situation vor Augen, wie wir als Gemeinde oder wie du und ich persönlich reagieren würdest, wenn ein sehr reicher oder ein einflussreicher Mann oder ein ganz armer in unsere Gemeinde kommen würde. Lasst uns jetzt ganz kurz mal so darauf eingehen, wie Gott so etwas sieht. Wie sieht Gott die Person? Das ist natürlich zunächst die Frage, sehen wir die Menschen, wie Gott sie sieht? Hast du den Blick, wie Gott den Blick hat? Oder bist du und ich dazu geneigt, die Menschen nach äußeren Maßstäben zu beurteilen oder dann auch zu behandeln? Ja, vielleicht hat mancher großen Respekt vor einem Mann mit prächtigem Kleide und goldenen Ringen, wie das auch immer aussehen mag. Nicht umsonst heißt es in unserer heutigen Gesellschaft, Kleider machen Leute. Wobei wir natürlich wissen müssen, dass es gerade auch heutzutage so viel Bluff gibt. Auch in Bezug auf äußeres Darstellen. Wohl ist heute mehr denn je mehr auf Kredit und Leasing aufgebaut als je zuvor. Das heißt also nicht, dass wenn jemand äußerlich sehr gut erscheint oder ein tolles Auto hat, dass das alles wirklich ihm gehört. Das kann auch der Bank gehören. Und er hat hier nur Geldbeträge ausgeliehen. Doch nur weil jemand mit toller äußerer Aufmachung in die Gemeinde kommt, sollte man sich niemals dazu verleiten lassen, diese Person bevorzugter behandeln als eine andere Person, die eben nicht mit dieser Aufmachung kommt. Zu solch einer Person freundlicher zu sein als zu einer anderen, solch einer Person noch bessere Plätze anzubieten als den anderen. Warum nicht? Warum sollen wir das nicht tun? Jakobus sagt in Vers 1, wenn wir den Glauben an unseren Herrn Jesus nicht mit dem Ansehen der Person verbinden sollen. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn der Herrlichkeit Jesus Christus nicht mit Ansehen der Person. Man sollte sich also niemals dazu verleiten lassen und denken, oh, wenn diese Person in unsere Gemeinde kommt, dann ist etwas ganz Besonderes in unserer Gemeinde. Oder dann ist unser Gottesdienst womöglich besser, weil jetzt so eine Person unseren Gottesdienst besucht. Oder wenn wir wissen, diese Person ist wohlhabend und vermögend, wow, dann geht es uns in der Gemeinde ab jetzt nur noch finanziell gut. Wir werden finanziell jetzt nur noch gestärkt. Oder unsere Gemeinde gewinnt sogar womöglich an Ansehen, wenn diese Person zu uns in den Gottesdienst kommt. Aber wisst ihr, das sind keine göttlichen Maßstäbe. Das ist menschliches Denken. Das sind nicht Gottes Maßstäbe, um jemand gut und freundlich zu behandeln. Man würde nur danach trachten, was einem diese Person für Vorteile einbringt. Und deswegen würde man diese Person vielleicht besonders ehren. Dagegen kommt jetzt ein Mann in den Gottesdienst, der sehr arm ist. In unserem Text heißt es, Jakobus 2, Vers 2b, es käme aber auch ein Armer in einem unsauberen Kleide. Da kommt so jemand rein, der von der Straße reinkommt. Nicht gerade saubere Kleider, vielleicht etwas zerlumpt. Ja, es waren auch schon Leute bei uns im Gottesdienst, die sehr gerochen haben, wo man sich vielleicht deswegen gern etwas beiseite gesetzt hat. Aber die Bezeichnung unsauberes Kleid muss nicht unbedingt zwangsläufig heißen, dass die Kleider schmutzig sind oder gar stinken. Nein, es könnte auch heißen, dass es einfach nicht mehr die beste Kleidung ist. Diese Person kann sich zu dem Augenblick nichts Besseres mehr leisten. Vielleicht ist die Kleidung schon teilweise durchlöchert oder zerrissen. Vielleicht ist sie etwas aus der Mode gekommen, ist sehr schäbig oder gar zerlumpt. Weil dieser Mann eben arm ist, weil er sich nichts Besseres leisten kann. Er ist froh, dass er überhaupt diese Kleider hat und mit diesen Kleidern in den Gottesdienst kommen kann. Und natürlich sieht man es ihm bereits an, wenn er zur Tür reinkommt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt oder dass er nicht sehr reich sein kann, sondern arm ist. Ja, manchmal sind diese Leute auch nicht sonderlich gepflegt. Das kann auch dazu kommen, aber muss nicht unbedingt sein, wenn man arm ist, dass man sich deswegen nicht pflegt. Aber wir müssen diesbezüglich sehen, dass auch dies eine Seele ist, dass es ein Mensch ist, den Gott jetzt in die Gemeinde sendet. Und dass dieser arme Mann jetzt nicht anders behandelt werden soll oder dem Reichen gegenüber nicht benachteiligt werden soll. Aber so gibt uns Jakobus das weiter. Es wäre schlimm, wenn man das tun würde. Wenn man zu ihm sagen würde, ja, du siehst so schlecht aus, du hast so zerlumpte Kleider, dir sieht man deine Armut von weitem an, du bist so schäbig gekleidet. Bleib du bitte hinten stehen, dich darf die Gemeinde gar nicht zu Gesicht bekommen. Oder setz dich womöglich auf den Boden, auf den Schemel meiner Füße, da kannst du Platz nehmen. Kannst so ein heimlicher Zuhörer sein da hinten. Vers 3, zum Armen aber sprechet ihr, bleibe du dort stehen oder setze dich unter meinen Fußschemel. Womöglich denkt mancher bei solch einem Menschen in seinem Herzen, um diese Person braucht man sich nicht so sehr bemühen, der ist vielleicht irgendwo neben der Kappe. Das ist eine Person, die ist nicht sehr ansehnlich, von der haben wir nicht viel, wenn die zu uns in die Gemeinde kommt. Vielleicht haben wir auch da nur Probleme. Diese Person bringt uns nicht viel für unsere Geschwisterlichkeit. Sie bringt für die Gemeinde sowieso wohl keine Vorteile ein. Also diesen Mann oder diese Frau, um die brauchen wir uns nicht bemühen. Können wir so mehr oder weniger links liegen lassen. Wenn dies in der Gemeinde des lebendigen Gottes so wäre, oder wenn dies auch bei uns so wäre, wisst ihr, wie es sich dann mit der Gemeinde verhalten würde? Ja, man würde mit ähnlichen Maßstäben messen, wie die Welt und Gesellschaft draußen die Menschen misst. Wir würden kein Haar besser sein. Wer etwas vermögender ist, wer etwas tut und etwas leisten kann, der genießt in der Gesellschaft allgemeines Ansehen. Doch ist das bei Gott auch so, dass er die Person nach äußerlichen Werten beurteilt? Nur weil jemand vermögend ist, eventuell beruflich eine gute Stellung hat, deswegen darf er in der Gemeinde nicht mehr gelten als jemand, der das eben nicht hat. Oder wenn jemand Familie hat oder im Verbund einer Familie steht, wenn jemand viele Freunde hat und gutes Ansehen genießt, ist er mehr wert als eine alleinstehende Person? So wie es Jakobus auch im Vorspann mit Waisen und Witwen zum Ausdruck bringt. Merken wir uns, bei Gott gelten andere Maßstäbe als bei uns Menschen. Was gelten bei Gott für Maßstäbe? Bei Gott gelten Gottes Maßstäbe. Und diese Maßstäbe müssen sich auch in seiner Gemeinde etablieren. Sie müssen sichtbar werden. Gottes Augen, die sehen nämlich nicht auf das, was ein Mensch äußerlich hat oder was er äußerlich ist, ob er viel oder wenig hat, sondern Gott sieht den Wert jeder einzelnen Seele. Auf was sieht Gott zuerst? Gott sieht zuerst auf dein und mein Herz. Und Gott ist absolut nicht zu beeindrucken von irgendwelchem Besitztum oder von Äußerlichkeiten, den die Menschen haben. Ja, Gott ist auch unbestechlich. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Gott ist unbestechlich. In Römer 2, Vers 11 heißt es, denn bei ihm ist kein Ansehen der Person. Kein Ansehen der Person. Gott, der Herr, der lässt sich nicht von irgendeiner besonderen Kleidung beeindrucken. Natürlich, wenn wir uns gut kleiden für den Gottesdienst, ist eine schöne Sache. Aber Gott lässt sich deswegen nicht beeindrucken, wenn unser Herz nicht dazu passt. Er lässt sich auch nicht vom Einfluss eines Menschen beeindrucken, quasi welchen Einfluss er in der Gesellschaft ausüben kann. Er lässt sich auch nicht von familiären Verhältnissen beeindrucken. Auch nicht von Wohnungsverhältnissen. Ob jemand jetzt in einem Zimmer wohnt oder ob jemand eine Mehrzimmerwohnung hat oder ein ganzes Wohnhaus oder gar eine Villa, davon lässt sich Gott nicht beeindrucken. Da kann man bei Gott keinen Eindruck schinden. Er lässt sich auch nicht von beruflicher Stellung beeindrucken. Ob da einer Straßenkehrer ist oder ob er im Bundestag sitzt, das gilt ist für Gott nicht ausschlaggebend. Im Gegenteil, auch wenn jemand zum Beispiel Chef einer Firma ist oder auch Politiker, so haben diese Leute eine umso höhere Verantwortung. Zum Beispiel sagt Paulus in Epheser 6, Vers 9, und ihr Herren, und da meint er die Arbeitgeber damit, die Chefs, erzeiget ihnen, den Arbeitern, dasselbe vor und lasset das drohen, da ihr wisset, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt und dass bei ihm kein Ansehen der Person gilt. Gott macht keinen Unterschied zwischen Chef und Arbeiter. Aber der Chef hat eine andere Position und er hat eine höhere Verantwortung vor Gott. Das ist der Unterschied. Und er muss eines Tages auch vor Gott Rechenschaft ablegen. Und auch ein Chef, auch ein Politiker muss sich letztendlich Gott unterordnen. Auch wenn jemand Chef einer Firma ist und in die Gemeinde kommt, wenn er denn gläubig ist, darf er deswegen in der Gemeinde nicht mehr Ansehen oder Vorteile genießen. Ach, da kommt der Chef von Dornier oder von sonst irgendwo oder von Siemens. Ja, Siemens hat wahrscheinlich gar keinen einzigen Chef. Weiß ich gar nicht. Nehmen wir irgendwas anderes her. Jedenfalls, wenn diese Leute bei uns in der Gemeinde wären, durften sie kein höheres Ansehen genießen als andere. Sie sind Bruder und Schwester wie alle anderen auch. Sie durften nicht mehr Ansehen oder Vorteile genießen als Bruder XY, die wir alle hier sind. Vor Gott besteht kein Unterschied. Bei ihm ist alles bloß und aufgedeckt. Er will wissen, ob ihm ein Mensch vertraut. Er will wissen, ob sich ein Mensch auf ihn ausrichtet. Er will wissen, ob ein Mensch ihm gehorcht oder ob er rebelliert. Das ist für Gott entscheidend. Gott macht keine Unterschiede beim Ansehen der Person. Er sieht zunächst alle Menschen gleich. Und letztendlich muss man ja sagen, hat kein Mensch vor ihm auch nur irgendetwas zu bringen, womit er Gott beeindrucken könnte. Denn was macht uns denn, oder was macht den Menschen vor Gott angenehm? Was macht den Menschen vor Gott gerecht und heilig? Ja, das ist nicht reich sein, das ist nicht tolle Kleidung tragen. Das ist auf der anderen Seite aber auch nicht das Armsein, das macht den Menschen auch nicht gerecht und heilig. Sondern was allein? Allein Jesus Christus und seine Gerechtigkeit. Allein Jesus, ohne Ansehen der Person. Kennt ihr das Lied, das auch in unserem Liederbuch ist? Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Oh, das sagen viele Geschwister im Gebet. Und sie sagen auch, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich in den Himmel werd eingehen. Und du wirst mit nichts anderem bestehen, wenn du in den Himmel eingehen willst, als durch Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist dein Schmuck und Ehrenkleid, nicht die irdische Kleidung. Und mit diesem Vers haben wir auch unsere Frage eigentlich vom zweiten Punkt schon beantwortet. Wie sieht Gott die Person, haben wir uns gefragt. Die Antwort lautet, allein durch seinen Sohn. Allein durch seinen Sohn, wenn er denn gläubig ist, das ist klar. Paulus sagt in 1. Korinther 30 und 31, durch ihn, hier ist Gott gemeint, durch ihn, also durch Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, auf das wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich im Herrn. Das ist unser ganzes Rühmen, was wir im Herrn haben. Auch wer viel Reichtum und tolle Kleider hat, der wird sich dadurch niemals in den Himmel bringen. An dieser Stelle sollten wir uns einmal fragen, was werden wir überhaupt einmal mitnehmen von dem, was wir jetzt auf Erden hier gebrauchen und benutzen? Was werden wir einmal mitnehmen in den Himmel, wenn wir in den Himmel eingehen werden? Wirst du deinen Beruf mitnehmen? Wirst du dein Auto mitnehmen? Wirst du deine Wohnung oder dein Haus mitnehmen? Wirst du womöglich dein Bankkonto mitnehmen? Ah, das wäre vielleicht noch besser. Oder deine guten Versicherungen? Wirst du irgendetwas davon mitnehmen? Wirst du auch nur einen einzigen Euro mit in den Himmel einschleusen können? Oh, den halte ich ganz fest in der Hand. Wenn die Entrückung ist, nehme ich mit. Der wird nicht ankommen. Der wird nicht mit dabei sein. Wirst du eine Jacke oder einen Rock oder eine Hose, die dir ganz besonders gut gefällt, mitnehmen in den Himmel? Nein, nein. Du wirst gar nichts mitnehmen. Überhaupt nichts. Du wirst alles Materielle hier auf der Erde zurücklassen müssen. Was wird dich im Himmel reich machen? Was wirst du mitnehmen in den Himmel? Das Einzige, was dich vor Gott im Himmel reich macht, das ist Jesus Christus und sonst nichts. Nur Jesus Christus. Das Einzige, was dir im Himmel einmal angerechnet wird, das ist das, wie du jetzt mit dem Herrn Jesus Christus lebst hier auf Erden. Wie du hier gelebt hast. Wie du mit den Dingen umgegangen bist, welche dir Gott in seiner Liebe und Gnade anvertraut hat. Er wird eines Tages nachfragen, wie hast du diese Dinge verwaltet, was ich dir anvertraut habe? Wie bist du mit den Gütern umgegangen? Wie bist du mit deinen geistlichen Gaben umgegangen? Wie hast du dich für meine Sache eingesetzt? Wenn wir diese Kriterien Gottes ansehen, dann erkennen wir, dass hier der Reiche eine viel, viel höhere Verantwortung vor Gott hat als der Arme. Im Gegenteil, die Bibel macht an vielen Stellen aufmerksam, dass der Reichtum sehr, sehr vergänglich ist. Schlag mir mal zurück in Kapitel 1 hier, Jakobus 1, Vers 11. Jakobus vergleicht hier den Reichtum wie mit einer Blume, die abfällt und bald verwelkt. Jakobus 1, Vers 11. Denn kaum ist die Sonne mit ihrer Hitze aufgegangen, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und seine schöne Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Gehen wir noch in Kapitel 5, Vers 1 bis 3. Bei Jakobus taucht das Thema immer wieder auf. Er spricht hier nun die Reichen an. Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Wir dürfen davon ausgehen, dass Jakobus hier die ungläubigen Reichen meint. Aber zieht den Vergleich auch zu uns Gläubigen, dass wir uns nicht in derselben Weise danach ausrichten. Wenn jemand Reichtum hat, muss er sich darüber bewusst sein, dass es eine hohe Verantwortung vor Gott mit sich bringt. Was tue ich damit? Und schließlich ist der Reichtum sehr vergänglich. Das heißt jedoch, dass Gott überhaupt keinen Reichtum dulden würde. Da wollen wir auch nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen. Aber es ist eine hohe Verantwortung. Das heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, dass der Arme keine Verantwortung vor Gott hätte. Ach, der ist nur gut und hat keine Verantwortung, weil er arm ist. So viel schöner arm zu sein als reich. Nein, so ist es auch nicht. Auch der Arme hat seine Verantwortung vor Gott. Auch der Arme muss entsprechend mit Gott leben. Auch er muss sich mal vor Gott verantworten, was er getan hat. Auch er muss sich verantworten für das Wenige, das er von Gott erhalten hat und verwalten durfte. Und das heißt nicht, dass er deswegen alles richtig machen wird, nur weil er arm ist. Das heißt auch nicht, dass er deswegen überhaupt nichts von seinen Dingen, die er von Gott bekommen hat, abgeben könnte. Zum Beispiel, dass er nichts in den Opferkasten einwerfen könnte. Vielleicht ist das für andere nicht viel, was er gibt oder geben kann. Doch für ihn ist es sehr viel. Das weiß Gott ganz genau, für wen was viel und was wenig ist. Aber denken wir zum Beispiel mal an die arme Witwe, die uns im Neuen Testament gezeigt wird. Die hatte überhaupt nicht viel. Die hatte ganz, ganz wenig zum Leben. Und eigentlich hätte sie gar nichts geben können. Weil sie hat wirklich keinen Überfluss gehabt. Sie hatte alles, was sie hatte, zum Lebensunterhalt gebraucht. Und jetzt geht sie hin und wirft ihren ganzen Lebensunterhalt. Und das waren 2 Schärflein. Das war ein ganz, ganz minimaler Betrag. Den wirft sie jetzt in den Opferkasten ein. Und? Ist es Gott egal gewesen? Ach, das sind nur 2 Schärflein. Vielleicht bei uns für 20 Cent oder so. Also das könnte ich auch behalten, würde manche von uns sagen. Aber wisst ihr, bei Gott ist es anders. In Lukas 21, Vers 4 wird uns gezeigt, dass es der Herr Jesus gesehen hat und dass er es sehr, sehr geschätzt hat, was diese Frau getan hat. Er sagt, denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Gaben beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Leben und zur Halt besaß. Wovon hat sie dann gelebt? Sie hat Gott vertraut. Sie hat Gott vertraut, dass er den Mangel ausgleichen wird. Auch auf die Verheißungen Gottes. Ja, vielleicht sagt auch von uns manch einer, ja, was bringt's denn, wenn ich jetzt 2 Euro in den Opferkasten einwerfe? Ich meine, da hat ja die Gemeinde auch nicht viel davon. Doch vielleicht sind von manchen 2 Euro oder 5 Euro genauso viel, wie wenn ein Reicher 50, 100 oder gar 500 Euro einwirft, je nach Vermögen. Kann von anderen genauso viel 2 oder 5 Euro sein. Gott sieht es. Er weiß, wer ihm vertraut und wie jeder mit den Dingen umgeht, welche er uns gegeben hat. Kommen wir jetzt noch zu einem dritten und letzten Punkt. Erstens die Situation in der Gemeinde. Als zweiten Punkt hatten wir angesehen, wie sieht Gott die Person? Und als drittens die Aufforderung, macht keinen Unterschied. Drittens, mach keinen Unterschied. Bedenken wir, wenn vor Gott alle Menschen, vordringlich seine Kinder, alle gleich sind oder Gott sie in gleicher Weise sieht und sie mit demselben kostbaren, teuren Blut erkauft und erlöst sind. Und wenn vor ihm jede erkaufte Seele den gleichen Wert und die gleiche Kostbarkeit darstellt, dann sollen auch wir in der Gemeinde die Menschen nicht nach Äußerlichkeiten bevorzugen oder benachteiligen. Denn Gottes Wort sagt, wenn ihr solches tut, dann handelt ihr nach verwerflichen Grundsätzen. Vers 4, hier in Kapitel 2, sagt Jakobus, würdet ihr da nicht Unterschiede untereinander machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Er sagt in Vers 5, höret meine lieben Brüder, hat nicht Gott diejenigen erwählt, die in den Augen der Welt arm sind, dass sie reich im Glauben und Erben des Reichens würden, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch vergewaltigen und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern nicht sie den schönen Namen, der euch beigelegt worden ist? Diese Stelle von den Reichen haben wir vorhin noch gar nicht betrachtet. Hier spricht der Jakobus nicht von den reichen Gläubigen, aber er spricht von den Reichen dieser Welt, wie sie oft den Namen Jesu lästern, der uns beigelegt worden ist, der, an den wir in so einfältiger Weise glauben. Sie meinen es nicht nötig zu haben, an den Herrn Jesus zu glauben, weil sie scheinbar alles haben in dieser Welt. Lästern nicht sie den schönen Namen, der euch beigelegt worden ist. Es ist hier sehr schön zu lesen, dass Jakobus sagt, hat nicht Gott diejenigen erwählt, die in den Augen der Welt arm sind. Also man könnte fast meinen, dass Gott hier nur die Armen aus der Welt heraussucht und dass sie gerettet werden. Aber liebe Freunde, Geschwister, es ist nicht so, dass Gott nur arme Menschen retten will. Das wäre ein falsches Verständnis, dass nur arme Menschen zum Glauben kommen sollen. Aber wir müssen es allgemein sehen. Arme Menschen tun sich viel, viel leichter, Gott zu vertrauen, als die Reichen. Sie tun sich einfach leichter. Warum? Weil sie eben nicht alles im Überfluss haben und eben schneller bereit sind, auf Gott zuzugehen und ihn um Hilfe zu bitten. Natürlich tun auch viele Arme ganz verkehrte Dinge. Die gehen auch irgendwo in eine Kirche und brennen dann eine Kerze an oder hängen einen Gebetszettel auf oder machen Wallfahrten und andere Dinge. Das ist klar. Aber wenn man Armen das Evangelium weitersagt, die gehen in der Regel schneller darauf ein. Ich habe es schon oft erlebt, auch in der Fußgängerzone, auch in anderen Großstädten, wenn man zu solchen Leuten, zu solchen Obdachlosen hingegangen ist und hat denen was von der Bibel gesagt oder gar ein Neues Testament in die Hand gereicht. Sie haben zugehört. Nicht alle, aber viele. Da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber sind es vielleicht nicht gerade die Menschen, die wir nicht unbedingt in der Gemeinde haben wollen? Das ist die andere Frage. Aber genau die will Gott in seiner Gemeinde haben. Genau die. Und denen sollen wir helfen, so gut es uns zur Verfügung steht. Wenn sie denn das Evangelium annehmen. Sie haben nicht alles im Überfluss und sie brauchen letztendlich Hilfe. Sie sind auf Hilfe angewiesen und somit kann man auch das Evangelium leichter transportieren. Kann ihnen Hilfe anbieten, aber sie auch zum Glauben an den Herrn Jesus führen. Und wenn wir an den Herrn Jesus denken, er war bei der Herrlichkeit des Vaters, er war in dem Reichtum des Vaters. Und wie ist er in diese Welt gekommen? Er ist in die Armut hineingekommen. Er ist arm geworden um unsertwillen, um deinetwillen und meinetwillen. Warum? Damit du und ich durch ihn reich würden. Hier geht es vor allen Dingen um die geistlichen Dinge. Damit wir durch ihn reich würden. Und wir werden spätestens im Himmel sehr reich sein. Heute sind wir schon geistlich von ihm im Überfluss gesegnet. Wenn du heute nicht viel aus der Predigt mitnehmen kannst, so nimm wenigstens das eine mit. Gott macht keine Unterschiede. Gott sieht nicht auf die Person. Bei ihm ist jeder gleich angenommen. Er sieht nicht auf das Äußerliche, sondern er sieht auf den Wert der erkauften Seele. Und weil er dich durch seinen Sohn erkauft hat, deshalb bist auch du, ganz persönlich du, vor ihm so ganz besonders wertvoll, jeder von uns, weil er dich durch das Blut seines Sohnes erkauft hat. So ganz besonders wertvoll. Das dürfen wir festhalten, daran dürfen wir uns freuen. Du bist Gott wertvoll, weil er dich durch seinen Sohn sieht und weil er dich durch das kostbare Blut seines Sohnes erkauft hat. Deswegen bist du wertvoll und ist die Gemeinde wertvoll. Doch vielleicht fragt jetzt mancher, was ist denn dann mit den anderen Anweisungen der Bibel? Ich meine, jetzt haben wir alles von Jakobus hier entnommen. Gott macht doch schon an manchen Punkten Unterschiede. Wenn wir da zum Beispiel an Römer 13, Vers 7 denken, wo es heißt, so gebet nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Ja, was ist jetzt? Passt es zu Jakobus? Also haben wir es doch erkannt, dass es Unterschiede gibt, oder? Oder dass wir Unterschiede machen sollen. An der Stelle sagt die Bibel auch, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen. Oder denken wir eben auch an die Leute, die einer Stadt vorstehen und so weiter. Oder denken wir einfach mal daran, wenn heute der neue Oberbürgermeister uns besuchen würde, hier im Gottesdienst. Das wäre eine interessante Sache. Ob wir den nicht doch ein bisschen anders behandeln würden, als diesen armen, zerlumpten Bruder, der gleichzeitig mit ihm hereinkommt. Was würdest du da tun? Würdest du dem Oberbürgermeister mehr geben, mehr Ehre erweisen? Würden wir ihn nicht doch an den ersten Platz setzen und ihm Ehre erweisen als diesem armen, zerlumpten Bruder, der aus irgendeiner Gasse kommt? Sicherlich wäre es uns eine besondere Ehre, wenn der Oberbürgermeister unsere Gemeinde besuchen würde. Ja, wenn er vielleicht mal im Auftrag der Stadtverwaltung zu uns kommen würde und mal einen Besuch abstatten würde, vielleicht auch irgendwas übermitteln würde. Ich denke, dann müssten wir ihn auf jeden Fall ehren. Wir müssten ihm auch den Respekt zollen, den er als Oberbürgermeister auch haben soll. Und ihm auch einen entsprechenden Platz zuteilen und ihn womöglich auch bevorteilen. Ja, ganz bestimmt, das ist auch Gottes Wille. Wenn aber der Oberbürgermeister zum Glauben kommt und er wird ein Bruder im Herrn und er kommt dann in unsere Gemeinde zum Gottesdienst, dann wäre es vor Gott verwerflich, wir würden ihm den ersten Platz einräumen und wir würden ihn bevorzugt bedienen. Ach, da kommt ja heute wieder der Bruder. Das wäre falsch. Das wäre Sünde vor Gott. In seinem Amt und Dienst als Oberbürgermeister sollen wir ihn achten und respektieren. Da dürfen wir einen Unterschied machen, weil er auch eine hohe Verantwortung hat und Verantwortung für unsere Stadt trägt. Aber als Glaubensbruder soll er in der Gemeinde keinen Vorzug vor anderen haben. Das zeigt uns auch die Schrift in Bezug auf Dienste in der Gemeinde auf oder auf Älteste oder auf Führer, dass man ihnen gehorchen soll. Da macht Gott schon gewisse Unterschiede. Da soll auch das richtige Maß eingehalten werden, so wie Gott das gegeben hat. Aber dies hat eben nichts mit Reichtum oder Äußerlichkeiten zu tun. Und da liegt die Unterscheidung. Das hat nichts mit Reichtum oder vornehmer Kleidung zu tun, sondern es geht um Dienst und Berufung im Herrn. Und das soll man wertschätzen und achten. Doch deswegen dürfen Älteste auch Putzdienste machen oder Mitarbeiter von anderen Diensten, die dürfen auch hinten hinsitzen. Also so ist es nicht, dass solche Leute bevorzugt werden sollen in der Gemeinde oder dass für sie nur die vorderen Plätze reserviert sind. Nein, das wäre verkehrt und würde schnell zu einem religiösen Pharisäertum ausarten. Ihr wisst ja, was die Pharisäer so getan haben, von denen der Jesus berichtet. Sie haben sich gefreut, dass sie angesehene Leute sein durften in der Synagoge. Und sie hatten es genossen, in den vordersten Reihen auf den Ehrenplätzen zu sitzen. Aber liebe Geschwister, das soll bei uns nicht so sein. Ich möchte nicht sagen, dass bei uns die vordersten Plätze die besten sind. Aber damals war es so. In einem größeren Saal ganz bestimmt, wo man dann vorne alles besser mitbekommt. Und natürlich müssen wir auch zwangsläufig unterscheiden. Und obwohl wir diese Menschen nicht irgendwie benachteiligen wollen, dass wir eben nicht mit allen auf Schritt und Tritt gehen können, die in Lehrfragen anderer Meinung sind, die mit der Ökumene gehen oder die Irrlehren in die Gemeinde bringen wollen, da macht die Bibel scharfe Grenzen. Wir lieben diese Menschen, aber wir müssen uns letztendlich davon abgrenzen. Wir wollen sie aber deswegen auch nicht schlecht und in gleicher Liebe behandeln wie die anderen. Es sei denn, es wären Sektierer, den sollen wir gar nicht aufnehmen. Und Jakobus führt uns jetzt, wenn wir Richtung Schluss gehen, auf eine ganz wichtige Aussage hin. Die möchte ich noch hervorholen, bevor ich abschließe. Was ist in Bezug auf gleiche Behandlung sehr entscheidend? Was ist in Bezug sehr entscheidend, wenn wir keine Unterschiede machen wollen? Eine ganz wichtige Sache für dich und für mich und für die Gemeinde. In Vers 9 gibt uns Jakobus hier das sogenannte königliche Gesetz weiter. Und dies heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jakobus sagt, wenn du das befolgst, wenn ihr das befolgt, dann tut ihr wohl. Vers 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr wohl. Also, mit anderen Worten, sagt Jakobus, wenn du das befolgst, dann kannst du nicht viel falsch machen. Denn wenn du andere so behandelst, wie du selbst behandelt werden möchtest, dann wirst du ihnen ganz bestimmt nichts Schlechtes tun. Dann wirst du ihnen eigentlich nur Gutes tun. Du wirst ihnen nichts Schlechteres zukommen lassen, als das du selber willst. Und mit dem möchte ich abschließen. Jakobus zeigt uns auf, miss die Menschen nicht mit anderen Maßstäben, wie du selber gemessen werden möchtest. Sei darum bemüht, keine Unterschiede zu machen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Nächste ist eben jeder, der dir jetzt gerade am nächsten ist. Das ist ganz einfach. Und als Zusammenfassung möchte ich schließen mit Jakobus 2, Vers 1 und dann mit Vers 9. Jakobus sagt hier in Vers 1, meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus, nicht mit Ansehen der Person. Und ich schließe ab mit Vers 9, wenn ihr aber die Person anseht, so tut ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir dein Wort haben dürfen. Wir danken dir für den Brief des Jakobus und danken dir, Herr, für die ganz praktischen Anleitungen, die wir auch darin finden. Und wir möchten dir danken auch für das heutige Thema, das wir betrachten durften. Und du siehst, Herr, wie es in unserem Herzen oft aussieht. Auch wenn wir draußen sind, wenn wir mit Menschen zu tun haben, wie schnell wir vielleicht auch Menschen in unserem Herzen aburteilen, wie schnell wir sie in eine Schublade stecken, wie schnell wir vielleicht auch Kontakte mit manchen Menschen meiden. Wir möchten dafür beten, Herr, dass wir die Menschen in dieser Weise sehen, wie du sie siehst. Und du, Herr, liebst die Menschen. Es ist noch Zeit der Gnade. Du möchtest Menschen herausretten. Du möchtest, dass den Menschen deine Liebe nahegebracht wird. Also möchten wir beten, dass wir immer mehr fähig werden, Herr, auch dieses königliche Gesetz und Gebot zu befolgen, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und ganz besonders sagst du das auch im Jakobusbrief in unsere Gemeinde hinein, dass auch hier in der Gemeinde nicht Menschen bevorzugt oder benachteiligt werden, sondern dass jeder Herr Rücksicht nimmt auf den anderen und ihm selbst das zukommen lässt, was auch er sich für sich selbst haben möchte und wie er selbst behandelt werden möchte. Wir möchten dafür beten, dass wir diese Sache vor Augen haben dürfen, dass du uns Gnade schenkst, auch das in die Tat umzusetzen, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes bleiben. Wir möchten dafür beten, dass du uns einen klaren Blick schenkst Und auch wenn solche Situationen in unserer Gemeinde vorkommen würden, dass wir darauf vorbereitet sind, dass wir die Menschen wirklich so sehen, wie du sie siehst, und dass wir sie auch so lieben, wie du sie geliebt haben willst. Und dafür danken wir dir, dass du uns dafür ausrüstest, dass du, Herr, uns darin segnen möchtest und dass du uns auch begleiten möchtest, auch wenn wir heute nach Hause gehen, wenn wir auch in die neue Woche gehen. Danke, dass du vorausgehst. Danke, dass wir dir nachfolgen dürfen. Amen.